Immer wieder höre ich von Leuten, dass sie überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung sind. Viele finden das schade, weil sie es von früher kennen, aus ihrer Kindheit oder als sie selbst kleine Kinder hatten, weil man mit Kindern oft Weihnachten viel intensiver erlebt oder selbst als Kind Weihnachten oft viel intensiver ist. Ich kann das verstehen, ich bin auch nicht jedes Jahr so richtig tief in Weihnachtsstimmung. Und ich denke, wir müssen auch keine Weihnachtsgefühle erzwingen. Vielmehr gibt mir das fehlende Weihnachtsgefühl dann Anlass, mal wieder über Weihnachten nachzudenken. Warum feiern wir Weihnachten? Warum ist das so wichtig? Wir feiern Weihnachten wie alle christlichen Feste, damit wir uns an Gottes Wirken erinnern, damit wir regelmäßig, Jahr für Jahr, mit diesem Fest neu Gelegenheit haben, uns auf den Inhalt des Festes zu besinnen. Und mit Weihnachten besinnen wir uns auf Jesu Geburt. Mit diesem Fest wird Jesu Geburt wieder neu relevant, rückt wieder neu ins Bewusstsein. Und damit wird Weihnachten für uns jedes Jahr neu eine Chance. Eine Chance, um uns das Weihnachtsgeschehen noch tiefer in unserem Denken und in unserem Herzen zu verankern. Es mit unserem eigenen Leben in Verbindung zu bringen. So sind die christlichen Festtage auch jedes Jahr die Gelegenheit, um unseren Kindern, Patenkindern, Nichten und Neffen, Enkeln, wenn wir welche haben, von Gottes Wirken auf dieser Erde zu erzählen. Wenn ich mir vorstelle, wie es wohl wäre ohne all diese Feiertage, dann merke ich, es würde echt was fehlen. Der Rhythmus, in dem wir immer wieder von Jesu Geburt und Jesu Wirken auf dieser Erde sprechen, es an die Kinder weitersagen, es auch an Freunde oder Nachbarn weitersagen und uns selbst daran erinnern. Der Predigttext für den Gottesdienst heute ist auf den ersten Blick kein klassischer Weihnachtstext. Er spricht nicht von dem Kind in der Krippe oder den Hirten auf dem Feld, denen die Engel erscheinen. Und doch passt der Text zu Weihnachten, weil er von Gottes Wirken spricht. Gottes Wirken an den Menschen auf dieser Erde. Ich lese aus dem Brief von Paulus an Titus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Erinnere Sie daran, sich den Obrigkeiten und Machthabern unterzuordnen und ihnen zu gehorchen und zu jedem guten Werk bereit zu sein. Niemanden zu schmähen, friedfertig zu sein, gütig und alle Freundlichkeit allen Menschen gegenüber zu zeigen. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam, dem Irrtum verfallen, Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Die Verse 1 bis 3 gehören eigentlich nicht zum Predigttext. Ich habe sie trotzdem noch mit vorgelesen, weil ich sie für den Sinnabschnitt ganz hilfreich fand. Paulus schreibt Titus, dass er die Gemeinden auf der Insel Kreta daran erinnern soll, wie sie ihren neuen Lebenswandel gestalten sollen. Sie sollen sich der Obrigkeit anpassen und unterordnen und allen Menschen gegenüber freundlich sein. Hier ist aber nicht gemeint, dass sie Unrechtes unterstützen, sich der Welt anpassen oder nachgiebig sein sollen. Vielmehr ist gemeint, dass sie den Gesetzen und Anweisungen der zivilen Behörden nachkommen sollen. So wie wir auch heute unsere Steuern zahlen und notwendigen Behördengängen nachkommen. Es geht um ein vorbildliches Leben in einem staatlichen Rahmen, der für Recht und Ordnung sorgt. Spannend finde ich die Begründung von Paulus in Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam, dem Irrtum verfallen, Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Paulus macht hier einen Vergleich zwischen vorher und jetzt. Im Grunde beschreibt er hier das menschliche Wesen. Das wird im Text auch auf Heiden bezogen, die sich dagegen wehren, die gute Botschaft von Jesus anzunehmen. Paulus sagt es aber nicht verurteilend, sondern einfach vergleichend. Auch wir waren früher so, sagt er, und zeigt, wir haben auch diese menschliche Art in uns und an uns. Durch die weiteren Zeilen in seinem Brief macht er deutlich, es ist Gottes Gnade, die Veränderung an uns bewirkt hat. Deshalb schließt Paulus sich und Titus absichtlich in den Rückblick auf ihr früheres Leben mit ein. Er will sich nicht als einen besseren Menschen darstellen, der vom menschlichen Fleisch befreit wäre. Er ist sich seiner eigenen menschlichen Schwäche durchaus bewusst. Seine Schlussfolgerung? Deshalb können wir Christen auch den Heiden vergeben und in Kontakt mit ihnen stehen, weil wir wissen, dass wir aus demselben menschlichen Holz geschnitzt sind. Und gleichzeitig fordert er uns durch diese Auflistung auf, sich selbst zu prüfen. An welchen Stellen kommt in meinem Leben immer wieder der alte menschliche Mensch durch? Wo brauche und wünsche ich mir hier Erneuerung durch den Heiligen Geist? Paulus spricht von Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit. In dem, dass in Jesus Gott selbst Mensch geworden ist, hat Gott uns seine hilfsbereite Freundlichkeit offenbart. Gott hat uns gezeigt, wie sehr Gott den Menschen schätzt, wie treu er für ihn sorgt. Weil wir Gottes Güte erfahren, können wir auch freundlich und sanftmütig anderen gegenüber werden. Im Folgenden führt Paulus das noch weiter aus, die Verse 4 bis 5a. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Der Halbsatz "hat er uns gerettet" ist in der Zeitform des Aorist geschrieben. Das macht deutlich, dass es ein für allemal in der Vergangenheit geschehen ist. Unsere Rettung ist bereits passiert. Das heißt, es besteht schon gar nicht die Möglichkeit, dass wir uns aus eigenen Taten retten. Wir Menschen haben ja manchmal den Drang, uns zu rechtfertigen. Vielleicht wollen wir uns manchmal auch vor Gott rechtfertigen, damit wir gut dastehen. Aber das ist überhaupt nicht möglich und das ist auch überhaupt nicht nötig. Wir können uns nicht aufgrund von dem, was wir tun, retten, weil die Rettung bereits geschehen ist. Gott hat es bereits erledigt. Daraus folgt, unsere guten Taten sind eine Folge von dem Heil, das Gott uns geschenkt hat. Und das macht es unmöglich, dass wir uns selbst rühmen oder uns selbst über andere stellen. Wenn wir das vor Augen behalten, dann macht es uns demütig und prägt auch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Nämlich so, wie Gott auch uns gegenüber gnädig ist. Paulus schreibt weiter, dass Gott uns gerettet hat nach seinem Erbarmen durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Mit dem Bad der Wiedergeburt ist die Taufe gemeint. Kleiner Einschub, zum Thema Taufe werden wir nächstes Jahr eine Predigtreihe haben mit 5 Gottesdiensten, verteilt von Mai bis Oktober. Heute erstmal nur so viel zum Thema Taufe. Zur Zeit von Paulus und Titus sind die Gemeinden entstanden, indem sich die Leute haben taufen lassen. Mit der Taufe haben sie ihre alte Zugehörigkeit als Juden oder als Heiden verlassen und sind zu Jesus zugehörig geworden. Wenn der Täufling im Wasser untertaucht, dann steht das symbolisch für das Sterben, das alte Leben, den alten Menschen hinter sich lassen. Das Auftauchen aus dem Wasser symbolisiert den Beginn von einem neuen Leben in der Zugehörigkeit zu Jesus. Wobei wir meistens keinen radikalen Unterschied im Vorher und Nachher erleben. Also nicht von jetzt auf gleich komplette Verwandlung, das ist eher sehr selten. In der Regel ist es ein Prozess. Es ist das, was Paulus als die Erneuerung im Heiligen Geist bezeichnet. Sie beginnt mit unserer Entscheidung für Jesus und der Taufe als sichtbarem Zeichen und geschieht von da an nach und nach in unserem Leben, in dem, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Dieses neue Leben bedeutet, dass ich mich ganz Gott gebe. Im Blick auf unseren Geist und unsere Seele ist es in der Regel schnell verständlich. Aber es gilt auch im Blick auf unseren Körper, dass ich auch mit meinem Körper nur noch Dinge tue, die Gott gefallen. Und dass ich meinen Körper pflege und gesund erhalte. Weil mein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in mir wohnen und in mir wirken möchte. Und das ist ein ganz wunderbares Geschenk. Denn aus eigener Kraft könnten wir keine Erneuerung oder Veränderung in unserem Leben bewirken. Wir sind nach wie vor menschlich. Wir sind schnell erschöpft, schnell müde. Da braucht es die Kraft des Heiligen Geistes, den Gott durch Jesus reichlich über uns ausgeschüttet hat und ausschütten möchte, wenn wir uns dafür öffnen. In Vers 7 heißt es, dass wir durch Gottes Gnade gerecht gemacht sind und das ewige Leben erben. Das ist das Ziel von Gottes Gnade, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind. Wir sind befreit von Verurteilung und wir dürfen das ewige Leben erben. Das ist unsere Hoffnung, die uns Kraft schenkt und Licht in unser Leben bringt. Eine Hoffnung, die nicht kaputt gehen kann, weil sie nicht auf unseren eigenen Taten aufbaut, nicht auf dem, wer wir sind oder was wir tun, sondern allein darauf, was Gott bereits getan hat. Dafür ist Christus auf die Erde gekommen, nicht damit wir in einzelnen Stücken eine neue Gabe empfangen, sondern dass unser ganzes Leben, unsere ganze Person neu wird. Schön und gut, das alles. Aber was heißt es jetzt eigentlich konkret? Nur weil ich getauft bin und mein Leben mit Jesus lebe, heißt es nicht, dass all dieses Menschliche aus Vers 3 jetzt aus meinem Leben verschwunden wäre. Mit der Taufe durch Wasser und durch den Heiligen Geist sind wir neue Menschen geworden. Aber solange wir auf dieser Erde leben, haftet auch das Menschliche an uns. Und doch dürfen wir schon jetzt Veränderungen darin erleben. Zum Beispiel, wenn wir neidisch sind, dürfen wir uns an Jesu Gnade erinnern. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus uns Wert und Würde gibt und dass wir nicht neidisch sein müssen, weil wir in Jesus so viel mehr haben. Oder wenn wir hassen, können wir uns daran erinnern, dass Gott gesagt hat, die Rache ist mein. Wir können Rachegedanken loslassen und sie Gott überlassen. Und wir können uns an Gottes Vergebung erinnern, die uns hilft, auch selbst zu vergeben und loszulassen. Oder wenn wir uns leer fühlen, können wir neu den Heiligen Geist einladen und bitten, dass er Wohnung nimmt in uns und neu unser Herz füllt. Wenn wir durchbuchstabieren und verstehen, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat, dann hilft uns das, auch uns selbst zu verändern. Dann können wir bewusst auch mit unserem Charakter, mit unserem Reden und Handeln da hineinwachsen in den neuen Menschen. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. Ich möchte euch gerne noch eine Geschichte erzählen, die Geschichte von Tomek. Er gehört zur Gruppe von Jen Rosso. Das ist eine internationale Gruppe von Darstellungskünstlern, die mit ihren Musical-Projekten international unterwegs sind. An Schulen, in Gefängnissen, Flüchtlingslagern und an anderen Orten. Sie wollen die Leute stärken und ermutigen in Verbindung mit dem Ansatz von Gewaltfreiheit. Als ich zur Realschule gegangen bin, da kam Jen Rosso auch an unsere Schule. In 2 Wochen haben wir ein Musical einstudiert und es gab drumherum verschiedene Workshops. Am letzten Tag, da war dann die Musical-Aufführung schon gewesen, also am letzten Tag, bevor sich die Gruppe von Jen Rosso dann von uns Schülern verabschiedet hat, da hat uns Tomek, einer der Darsteller, einen Teil aus seiner Lebensgeschichte erzählt. Als Jugendlicher hat er sich nicht sonderlich für seinen kleinen Bruder interessiert und auch seine Aufgaben zu Hause nur widerwillig gemacht. Im Kontext seiner Schule hat er eine Gruppe von Jugendlichen kennengelernt, die waren irgendwie anders als die anderen, hat er erzählt. Die haben was ausgestrahlt, was er bei anderen sonst nicht so gesehen hat. Und das hat ihn angezogen. Das hat er auch gewollt. Irgendwann kam er dann mit diesen Jugendlichen in Kontakt und mit ihnen ins Gespräch. Und er hat gehört, dass sie Christen sind und wegen Jesus so sind, wie sie sind. Er hat dann auch Jesus in sein Leben eingeladen und hat sich selbst dadurch so verändert, dass sogar seinen Eltern seine Veränderung aufgefallen ist. Tomek hat angefangen, seinem kleinen Bruder bei den Hausaufgaben zu helfen. Er hat zu Hause freiwillig, ohne Aufforderung, den Abwasch gemacht. Seine Eltern haben sich gewundert. Sie haben ihren Sohn nicht wiedererkannt. Jesus hat ihn von innen heraus verändert. Diese Veränderung wurde nach außen hin sichtbar in seinen Taten. Er hat nicht versucht, mit den Taten vor Jesus gut dazustehen. Die Taten waren die Folge davon, dass er Jesu Barmherzigkeit und Gnade erfahren hat. Und das möchte ich heute an Weihnachten feiern. Mit all diesem Wissen im Gepäck, was wir gerade gehört haben, können wir uns heute an Weihnachten staunend vor die Krippe stellen und Jesus anbeten. Und mit Jesus beten wir Gott an. Für Gottes schenkendes, heilbringendes Wirken an uns. Um es mit den Worten der Engel zu sagen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Amen. Lasst uns noch einen Moment Stille haben, in der wir auch das Gehörte nachwirken lassen können und dann lade ich euch ein, dass wir gemeinsam Gott anbeten und das Kind in der Krippe mit dem Lied Herbei, o ihr Gläubigen, im Gesangbuch die Nummer 257.